Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Heute wieder eine Q&A-Folge und ich habe richtig Bock, weil ich habe mir die Fragen schon angeschaut und da sind ein paar sehr interessante Themen stecken da drin. Habe ich Lust drauf. Du hast noch nicht reingeschaut wahrscheinlich, oder? Du lässt dich überraschen, wie immer. Ja, hey.
Was soll ich machen?
So ist das Leben ja auch ein bisschen interessanter und spannender. Warte, das geht nicht.
Ja, das ist beim letzten Mal schon irgendwie, ist mir aufgefallen, aber irgendwas ist da komisch. Diese Gerätschaften, diese Kabelbinder, die keine sind, sondern so, was sind das? Manschetten.
Hab's repariert. Jetzt können wir reingehen. Na, wir können noch nicht reingehen.
Bist so handy.
Wir können erst reingehen, wenn ihr den Code MTMT für eure nächste Löwenanteilbestellung benutzt, weil ihr spart 10% und holt euch frische Gains in Bio-Qualität.
Gains. Genau, macht es mal.
Geht da rein. Shoutout an alle, an Löwenbraten und alle die Löwen, die sich regelmäßig einen Löwenbraten braten.
Ich finde ja so die Schrift, das sieht immer aus wie so ein.
Sieht aus wie so ein Oldschool-Zeitungsüberschrift.
Ja,
so,
genau. Gell? Aber auch als wäre es aus irgendeiner Studie oder so.
Ja, stimmt, könnte oder? Auch sein.
Ja. Okay. Ist ja auch. Ich lese mal die erste Frage vor, die ist vom Alois. Shoutout Alois. Wir hören uns bald. Lieber Andi, lieber Quiz, danke wieder mal euch beiden für euren Top-Content, sowohl in Delta, Insta als auch natürlich im Podcast. Kurze Frage zum Thema Stabilisationstraining im Vergleich zu klassischem Krafttraining. Für den Kontext, Einsatz für Ausdauer Rennsportler, die in der Wettkampfsaison nur ein Gymtraining pro Woche machen. Bisher dachte ich immer, das braucht es eigentlich nicht unbedingt ergänzend, da es ja sowieso im Krafttraining enthalten ist. Speziell, wenn man ja viel unilateral trainiert bzw. beim Aufwärmen ein paar dieser Übungen abhakt. Mittlerweile sehe ich das aber etwas differenzierter als in Anführungsstrichen zwei unterschiedliche Qualitäten. Krafttraining gibt dir das Potenzial, aber Stabilität, aka motorische Kontrolle der Bewegung, bestimmt, wie viel du davon wirklich nutzen kannst. Beispiel Bulgarian Split Squat. Ein Athlet kann den schwer und sauber ausführen, hat aber trotzdem Probleme bei derselben Übung ohne Gewicht, weil Last und Spannung das System, in Anführungsstrichen, künstlich stabilisieren. Mhm. Gerade im Rennrad-Rennsport sehe ich da viel Übertrag auf Effizienzkontrolle unter Ermüdung und Verletzungsprävention. Speziell, da ja alles unbelastet erfolgt am Rennrad. Ja. Wie seht ihr das? Trennt ihr das bewusst und würdet ihr Stabilisationstraining eigenständig planen oder seht ihr das mit dem Krafttraining als abgehakt? Wenn ja, welche Coaching-Cues gebt ihr, zum Beispiel maximale motorische Kontrolle der Bewegung, langsam mit der Exzentrik, unten halten, normalerweise kein Zusatzgewicht und sollte nicht ermüden, sondern eher aktivieren, Punkt, Punkt, Punkt. Vielen lieben Dank euch beiden. Liebe Grüße, Alois. Okay, jetzt muss ich das mal nochmal mir anschauen. Das hier fand ich sehr interessant.
Stecken einige interessante Sachen drin.
Ein Athlet kann den schwer und sauber ausführen, hat aber trotzdem Probleme bei derselben Übung ohne Gewicht, weil Last und Spannung das System künstlich stabilisieren. Das ist ein...
Wollen wir da damit anfangen?
Weiß ich nicht. Wo willst du reingehen? Aber das ist ein spannender Gedanke, finde ich.
Ich glaube, ich würde reingehen mit dem für mich wichtigsten Punkt in dieser Diskussion. Und der wäre, dass Stabilität keine separate, isoliert zu betrachtende motorische Qualität ist, die man isoliert trainieren kann. Mhm. Stabilität ist eben, das ist, finde ich, super, super wichtig, weil wenn man das respektiert, dann ergeben sich automatisch Fragen, wie zum Beispiel, gibt es sowas wie Stabilitätstraining? Mhm. Weißt du, das klassische, wir machen jetzt Stabi-Training. So, was bedeutet das überhaupt? Und Leute, die schon länger den Podcast hören, die wissen ja, dass ich ja, immer wieder Probleme damit habe, wie Menschen Stabilität erklären und für sich definieren und verstehen. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da ein klares Bild hat. Mhm. Übrigens, Shoutout also an Alois, die ganzen Gedanken, die er sich da gemacht hat, so, darum geht's ja. Mhm. Und am Anfang, gleich am Anfang stand sowas drin wie klassisches Krafttraining, kannst du das nochmal vorlesen, oder Stabilitäts- oder Stabilisierungstraining oder so?
Ich lese die Frage nochmal vor.
Mach nur den Anfang, sonst wird es zu viel.
Das meine ich ja. Kurze Frage zum Thema Stabilisierungstraining im Vergleich zu klassischem Krafttraining. Kontext, Einsatz für Ausdauersportler, das meinst du aber nicht. Du meinst, glaube ich, eher, bisher dachte ich immer, das braucht es eigentlich nicht unbedingt ergänzend, da es ja sowieso im Krafttraining enthalten ist. Speziell, wenn man ja viel unilateral trainiert. Mhm. Mittlerweile sehe ich es aber als etwas differenzierter als zwei unterschiedliche Qualitäten. Krafttraining gibt dir das Potenzial, aber Stabilität, aka, und das ist ja der wichtige Gedanke, den du eigentlich auch gerade skizzierst, motorische Kontrolle der Bewegung bestimmt, wie viel du davon wirklich nutzen kannst.
Also ich mag den Gedankengang, aber ich kann da nicht mitgehen. Mhm. Eben wie gesagt, Stabilität ist keine trainierbare Qualität in dem Sinne. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt die und die Übungen mit einem Athleten und dadurch ist der stabiler, Punkt. Mhm. Weil Stabilität immer spezifisch und kontextabhängig ist. Das heißt, mit
Kontext
dem
Kontext ist das wichtige Wort.
Das ist extrem wichtig. Ja. Also du wirst stabiler in der Bewegung, die du trainierst. Wenn es ein Bulgarian Split Squat ist, dann ist es ein Bulgarian Split Squat. Und auch da sollte man nochmal differenzieren, weil ein Bodyweight Bulgarian Split Squat ist eine andere Übung als ein schwerer Bulgarian Split Squat. So, das sind zwei unterschiedliche Kontexte. Und wenn du das eine trainierst, wirst du in dem einen stabiler, wirst besser quasi in motorischer Kontrolle, wenn du das andere trainierst, in dem anderen.
Kannst du den Zusammenhang nochmal, also schon nochmal herausheben, finde ich, oder? Also motorische Kontrolle ist gleich Stabilität, Stabilität ist gleich motorische Kontrolle. So? Also nur fürs Verständnis, für unseren Kontext, also für unser Verständnis.
Genau, also das ist mein Verständnis und eben wenn man in die Literatur schaut, dann ist es eigentlich auch so das Verständnis, so, dass Stabilität eigentlich gleichzusetzen ist mit motorischer Kontrolle. Also die Begriffe kann man synonym verwenden. Mhm. Und sollte man vielleicht auch, weil man sonst den Fehler macht, so ich erinnere mich an unseren in Anführungszeichen Beef mit Wolfgang Unsöll, da gab es ja auch mal eine Podcast-Folge drüber, wo halt eine ganz andere Vorstellung von Stabilität vorherrscht, nämlich stabil ist etwas, das sich nicht bewegt. Und das ist einfach nicht richtig. Das ist im Bewegungskontext nicht richtig. Wir stabilisieren uns durch Bewegung und nicht in Abwesenheit oder durch Abwesenheit von Bewegung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn sich etwas nicht bewegt, bedeutet es nicht, dass dieses System stabil ist, sondern dass dieses System rigide ist. So, das ist auch nochmal, finde ich, extrem wichtig.
Sag nochmal den Satz, wir stabilisieren es durch Bewegung.
Durch Bewegung nicht und nicht Abwesenheit. Durch Abwesenheit von Bewegung. Mhm. Und dementsprechend, weil da auch so eine Unterscheidung drin ist, klassisches Krafttraining, wie auch immer du das definierst, ist automatisch immer auch Stabilitätstraining. Jegliches Training ist automatisch auch Stabilitätstraining. Und dann wird es ja alleine schon schwierig, das irgendwie zu trennen und zu sagen, das ist eine Qualität und das ist eine Qualität. Und gerade wenn man jetzt von Kraft ausgeht, Kraft und motorische Kontrolle sind beides neurologische Phänomene. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen, weil du kannst ja auch sagen, okay, aus was setzt sich Kraft zusammen? Intra- und intermuskuläre Koordination. So habe ich das in der Uni gelernt. Mhm. Und was brauchen wir für motorische Kontrolle? Naja, inter- und intramuskuläre Kontrolle. So, und Koordination. Und alleine dann wird ja irgendwie klar, wie eng verwoben zum Beispiel so ein Phänomen wie Kraft und Stabilität, aka motorische Kontrolle ist. Und wenn einem das klar ist, dann ist eine logische Ableitung, dass es wenig Sinn macht, diese Dinge irgendwie voneinander zu trennen und vielleicht auch nicht so viel Sinn macht, die im Training wirklich voneinander zu trennen. Also so im Sinne von, ich mache jetzt diese Übung für Kraft und diese Übung mache ich für Stabilität. Mhm. Ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht, weil ich habe die Frage gestern schon gelesen und ich liebe dieses Thema. Ich liebe dieses Thema Stabilität alleine, weil es so extrem missverstanden ist in unserer Branche.
Und kann man jetzt auf das Beispiel vom Alois, lass uns da nochmal eingehen, ein Athlet kann den schwer und sauber ausführen, hat aber trotzdem Probleme bei derselben Übung ohne Gewicht. Und ich glaube, da steht ein ganz wichtiges Wort drin, was deinen Gedankengang, glaube ich, nachvollziehbar macht, was ich aber rausixen würde trotzdem. Das Wort trotzdem darf man da nicht drin stehen haben. Also ein Athlet kann den schwer und sauber ausführen, hat aber trotzdem Probleme. Also die Hypothese von dir, Alois, ist ja quasi, dass du kannst es schwer beladen, hast da in Anführungsstrichen motorische Kontrolle, nimmst dann die externe Last weg und das geht ja dann quasi in die Richtung, was du oben skizziert hast, künstlich stabilisieren. Das ist so der Gedanke, den ich total interessant finde. Und am Ende des Tages, also ich würde sagen, man kann halt Sachen können.
Ja, und Split Squat ohne Gewicht und Split Squat mit Gewicht sind halt zwei verschiedene Sachen.
Genau, das meine ich damit. Ja. Man kann halt Sachen können.
Aber das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil sonst kommt man ja auch so in das Fahrwasser, so nach dem Motto, ja, das ist irgendwie Fake-Stabilität, wenn jemand das kann unter schwerer Last. So. Nee, ist es nicht. Es sind zwei verschiedene Kontexte. Und die Frage ist, ist es wichtig, dass der Mensch besser wird in seinem Bodyweight Bulgarian Split Squat? Hat das einen sinnvollen Übertrag auf irgendwas? In deinem Fall Radsportler und ihre Performance. Oder hat nicht der beladene Split Squat mehr Übertrag aus Gründen? Mhm. Hat überhaupt irgendwas von den beiden Varianten einen Übertrag auf Radsport und so weiter? Weil das ist so, wenn die Variable auch noch mit reinkommt, Übertrag auf eine Aktivität, die der Übung, die man macht, extrem fern ist. Weil Fahrradfahren ist was ganz anderes als ein Bulgarian Split Squat.
Aber ich glaube, dass dieser Kontext total wichtig ist. Weil der Alois, also du wirst ja sicherlich genau diesen Übertragsgedanken wirst du ja definitiv in deiner Hypothese mit eingezogen haben. 100%.
Und da wird es dann schon sehr, sehr tricky, finde ich, wenn man über Übertrag nachdenkt, weil also bleiben wir mal bei dem Beispiel. Warum sollte es einen Radfahrer besser machen in seiner Performance, wenn er mehr motorische Kontrolle in einem Bodyweight Bulgarian Split Squat erlangt? Was soll da der Übertrag sein? Mhm. Und dann kann man genauso fragen, was soll der Übertrag sein von einem sehr schweren Bulgarian Split Squat auf die Performance von einem Radfahrer? Und ich sehe bei dem schweren Split Squat mehr Potenzial für Übertrag, alleine weil der Mensch ganz simpel runtergebrochen stärker wird in Kniestreckung, ja, zum Beispiel. Und das ist einfach biomechanisch runtergebrochen ein wichtiger Teil von Fahrradfahren. Mhm. Vielleicht hast du mehr Kraftpotenzial in deinen Quads und das verbessert deine Performance. Plus dann kommt dazu, dass ja Radfahren ein sehr extremes Beispiel ist. Ein sehr geschlossenes Bewegungssystem, so im wahrsten Sinne des Wortes, eine zyklische Bewegung, die immer gleich ist. Puh, das ist so, ich glaube, da muss man so ganz grundlegende Prinzipien von eben Stabilität, Übertrag und so weiter sich nochmal angucken, damit man am Ende, weil darum geht's ja, einfach ein gutes Trainingsprogramm designt für seine Athleten. So in dem Fall, ich glaube, stand auch drin, man hat nur einmal die Woche Krafttraining, so was kann man da machen? Was hat wirklich einen Übertrag auf die Performance, Gesundheit, Langlebigkeit von diesen Athleten?
Genau. Und ich finde so diesen, also ich will da nochmal drauf eingehen, also auf das, was ich gerade gesagt habe, man kann halt Sachen können, so. Ich kann mich noch erinnern, eine kurze Anekdote aus der Uni, meine Fitnessdozentin, Charlotte Efi, hat natürlich, ich habe damals schon ein paar Muskeln gehabt und so weiter, hat damals schon mich so ein bisschen belächelt und so weiter, hat sich halt gedacht, so ja, der hat halt Muskeln, kann sich aber nicht bewegen und
dann
so weiter.
Dann muss er auch automatisch dumm sein, wenn er Muskeln
hat. Genau, dann muss er auch automatisch dumm sein und kann sich nicht bewegen und hat mich dann an Seilzug gestellt und ich sollte eine Antirotation machen einfach am Seilzug und hat erstmal mir den ganzen Stack angehängt, ja. Und ich glaube, das ist ein guter Transfer, das ist eine gute Brücke jetzt zu meiner Antwort auch und zu meinen Gedanken. Und dann habe ich das halt gut wegstabilisiert und so weiter, weil ich halt mich hart compressed habe, so. Und dann hat sie mich überlisten wollen und hat gedacht, ich compresse genauso krass, mit aber nur 5 Kilo, so. Und ich stand dann aber halt situativ und habe halt dann genau die Kraft aufgebracht, die ich halt für 5 Kilo danach gebraucht habe. Und das geht so in die Richtung der Beantwortung meiner Frage. Also man kann halt Sachen können. Und ich glaube, wenn man ein guter Beweger ist, dann kannst du dich halt immer darauf einstellen, welche Art von Bewältigungsstrategie brauchst du in der jeweiligen Situation? Und so würde ich darüber nachdenken.
Spezifisch und kontextabhängig.
Genau.
Eben situativ. Und da kann man sich dann zum Beispiel auch die Gedanken machen, was ist denn der Kontext meiner Athleten? So, und da würde ich jetzt mal vermuten, kenne mich natürlich überhaupt nicht aus mit Radsport, aber was ist wichtig? Da, Unterermüdung ist oft wichtig, glaube ich. Also es ist auch so meine Erfahrung. Ich habe mit ein paar Leuten gearbeitet, die irgendwie Radsportler waren. Okay, ein paar, also zwei. Wo dann immer so, ja, ab einem gewissen Punkt fängt mir an, der Rücken weh zu tun. Zum Beispiel war da so ein Phänomen. Das heißt, da geht es um motorische Kontrolle, gerade so im Bereich Becken, LWS oft. So, weil das ist natürlich auch ein Bereich, der einfach viel gestresst wird beim Fahrradfahren. Mhm. Und kann man das noch unter Ermüdung? Das ist oft ein Rate Limiter, also ein limitierender Faktor für einen Athleten. Und dann kann man sich anfangen, Gedanken zu machen, okay, wie kann ich für mehr Stabilität in diesem Abschnitt sorgen, auch unter Ermüdung. So. Und danach vielleicht mehr sein Trainingsprogramm gestalten.
Also du meinst,
also reverse engineered.
Ja, du machst eine SWOT-Analyse, generell schaust dir einfach an, so was braucht dieser Mensch? Wo sind die Kapazitäten vielleicht noch nicht so ausgeschöpft, wie wir sie ausschöpfen könnten, mit probaten Mitteln, die jedem guten Coach zur Verfügung stehen. Und der Gedanke, Stabilisationstraining versus klassisches Krafttraining ist dann obsolet irgendwann.
Genau, weil es eh das Gleiche ist.
Genau.
Und weil eben nicht das Ziel ist, jemanden allgemein stabiler zu machen, weil das nicht geht. Weil das einfach keine, das ist, it's not a thing. So, es existiert nicht. It's a Fugazi, it's a Fugazi, it's a Woozy, it's a Wazi. Und das ist, glaube ich, eben wertvoll, wenn man so grundsätzlich seinen Denkprozess da so ein bisschen umstellt. Und dann so in meinen ganzen Gedanken war ich dann auch so, okay, Variabilität ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig. Das geht in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Variabilität bedeutet irgendwie anpassungsfähig sein und je nach Anforderungen effizient reagieren zu können. Mhm. Das heißt, wenn du 5 Kilo drauf hast bei deiner Antirotation, dass du halt auch nur die Kraft aufbringen musst, um das Gewicht zu halten.
Sie hat dann gedacht, ich schlage jetzt total aus und so weiter. Ja. Die wollte mich halt bloßstellen vor der Gruppe.
Ja, genau. So. Und dann, wie hat sie dann reagiert, als sie es nicht geschafft hat?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber natürlich war sie sichtlich irgendwie ihres Witzes enthoben, so ungefähr. Ja. Ich möchte nochmal auf das, was du auch noch schreibst, zu sprechen kommen, weil es geht ja in die gleiche Richtung. Gerade im Da-da-da-da sehe ich da viel Übertrag auf Effizienz, Kontrolle unter Ermüdung und Verletzungsprävention. Um Effizienz geht es vor allem auch. Also Sachen zu können halt. Sachen unter unterschiedlichen Voraussetzungen irgendwie gut managen zu können. Oder? So, und ich meine der Gedanke, dass Stabilisationstraining irgendeine Kapazität erhöht versus den angesprochenen Qualitäten, die der Quiz gerade eben genannt hat, also sprich Ermüdungswiderstandsfähigkeit, mehr Kraft in der Kniestreckung zu haben, mehr Kraft in der Kniebeugung zu haben, das sind doch, glaube ich, die Aspekte, die maßgeblich den Unterschied machen, ob du eben ein guter oder eine gute Radrennfahrerin bist oder nicht. Und viel mehr solche Dinge, die tatsächlich faktischen, physischen Übertrag haben als Stabilisation in was, so ist für mich so die Frage. Eben nicht vom Radl runterfallen, also so, das lernst du halt durchs Radl fahren, oder?
Genau. Und das ist natürlich auch, das ist zu simpel. Auch so eine Geschichte, so ja, das Einzige, was du machen kannst, damit du besser in deinem Sport wirst, ist deinen Sport machen. So, ja, natürlich ist es das Wichtigste. Das stellt auch niemand in Frage, der irgendwie logisch denkt. Trotzdem können wir natürlich im Krafttraining Sachen machen, die uns eben mehr Kapazitäten, eine bessere Grundlage geben, damit wir auch unseren Sport besser machen können. Mhm. Und selbst bei Kraft, also weißt du, auch da ist der Übertrag nicht klar. Mhm. Also wenn ich stärkere Quads bekomme in einer Kniebeuge, dann kann ich nicht sicher sagen, dass ich dieses Mehr an Kraft auch wirklich auf dem Fahrrad realisieren kann. Weil die Bewegungen natürlich doch sehr, sehr weit wieder auseinander sind. Mhm. Das ist so, ja, wir machen Sachen gerade im Athletiktraining, wir machen Sachen im Kraftraum und können einfach nur hoffen, dass es auch einen Übertrag auf die Performance auf dem Spielfeld oder eben auf dem Radl hat. Ja. So funktioniert irgendwie Athletiktraining so. Und das ist vielleicht immer so ein bisschen unzufriedenstellend, weil es auch irgendwie abstrakt ist und man halt nicht ganz klar weiß, okay, ich mache A und dadurch wird B besser. Mhm. So, weil dazwischen existiert halt eine Blackbox. Aber ja, der Gedanke von Stabilitätstraining, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, deswegen bringe ich es auch nochmal auf. So, Es gibt kein Stabilitätstraining. Zumindest nicht so, wie sich es, glaube ich, viele Leute vorstellen.
Ich glaube, im letzten, wie heißt es? Abschnitt, so heißt es, ist noch was Interessantes. Also gerade der Aspekt, den du gerade aufbringst, vielleicht muss man da noch so die Neurologie vielleicht irgendwie hinter Alois Intention irgendwie sehen. Langsam in der Exzentrik unten halten, normalerweise kein Zusatzgewicht und sollte nicht ermüden, sondern eher aktivieren. Also immer noch sowas neurologisch Primendes gedacht, oder? Also so lese ich, das lese ich daraus.
Ja, also das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Also ja. Wie, was kann man cueen oder wie gestaltet man eine Übung, wenn man an Kontrolle arbeiten will? Und da hast du dir die Antwort schon selbst gegeben. Also Pausen einbauen, Tempo runterschrauben und so weiter. Aber eben, uns muss klar sein, dass man dadurch diese spezifische Kontrolle in diesem spezifischen Bewegungsmuster trainiert, das man eben gerade trainiert.
Mhm, genau.
Und da sind das natürlich sehr, sehr probate Mittel. Und logischerweise ist es so, dass wenn ich eine Übung habe, die einen Übertrag hat auf meine Zielsportart, dann muss ich auch erstmal in der Übung gut werden. So, damit ich überhaupt die Übung progressieren kann, trainieren kann und so weiter. Und dann werde ich stärker in der Übung und dadurch habe ich hoffentlich einen Übertrag auf meine eigentliche Sportart. Also von daher ist es schon wichtig, auch Kontrolle zu trainieren natürlich in spezifischen Übungen. Aber diese Kontrolle ist spezifisch und bleibt in diesem trainierten Kontext.
Es ist immer so ein bisschen so, vielleicht so ein bisschen eye-opening, aber auch so ein bisschen desillusionierend, oder? Wenn man irgendwie denkt, so der Übertrag von dem, was ich mir so hochtrabend ausdenke, auf das Zieloutcome ist vielleicht gar nicht so hoch, wie ich denke, es beeinflussen zu können.
Oder er ist vielleicht gar nicht gegeben.
Oder vielleicht also sogar gar nicht. Wobei, nein.
Irgendeine Form von Übertrag wird es geben.
Ein fitterer Mensch wird eine bessere Performance bringen.
Genau, aber das ist dann eine sehr, das ist halt wieder was Unspezifisches. Ich arbeite an der Fitness eines Menschen und ein fitterer Mensch kann besser performen. So. Und so drüber nachzudenken ist, glaube ich, sinnvoll.
Absolut.
Also eben nicht so spezifisch drüber nachzudenken. So, ja, ich denke mir das zum Beispiel so, Charlotte Robin, aktueller Praktikant, den habe ich gestern so ein bisschen geteased wegen seinem Max Propulsion Training, was er macht, wo ja. Ich halt so in Frage stelle, ob das überhaupt irgendeine Art von Übertrag oder Verbesserung jetzt zum Beispiel auf dem Basketballfeld hat, wenn er diese spezifischen Positionen und Teilbewegungen trainiert. So. Ich würde das in Frage stellen. Wenn ich ein Assessment gemacht habe und quasi als limitierenden Faktor identifiziert habe, hey, deine Max-Propulsion-Phase ist schlecht, so du kommst nicht in die Position, du, keine Ahnung, kriegst keinen Druck in den Boden, whatever, so, dann würde ich sagen, so, okay, dann macht es total Sinn. Aber wenn ich das nicht erst identifiziert habe als limitierenden Faktor und einfach nur irgendwie denke, hey, wenn ich das trainiere, dann werde ich schneller zum Beispiel oder explosiver, dann würde ich das wieder ganz stark in Frage stellen.
Mhm. Ja, ich meine, das ist ein Gespräch, das wir immer wieder führen, gell? Also ich spreche immer von Story of My Life und von der Fehlbarkeit, der Ungrenz, wie sagt man, also von der großen Fehlbarkeit, die wir haben, weil wir uns eben, das, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren, anmaßen, irgendwelche ganz, ganz differenzierten Inputs ins System zu geben und dann denken, das, was passiert und so weiter. Versus es ist einfach sehr unspezifisch, aber in seiner Unspezifizität sehr gut und sehr ausgewogen. Und dadurch hast du einen Übertrag. Und ich meine auch so, wenn ich jetzt mir wieder so, weil natürlich dann einfach, also gerade jemand wieder, Charlotte Robin und Benny jetzt gerade, die eben gerade aktuell da sind, die ja gedacht haben, dass bei MTMT halt so nur Biomechanik-Detektive unterwegs sind.
Und alles hyperspezifisch eben
hyperspezifisch reingenördet wird. Da sind wir halt schon wieder drüber, weil wir halt sehen, was in der echten Welt halt wirklich funktioniert. Und was Menschen brauchen. Der spannende Gedanke ist ja zum Beispiel, wenn ich schaue mir jetzt mal einen Sprinter an zum Beispiel, weil du vom Max Propulsion auch gesprochen hast. Wenn ich mir Leisler anschaue oder wen auch immer, dann haben die natürlich eine ganz andere Kapazität, so viel Input ins System zu jagen, dass das System vielleicht sich dann doch an diesen ganz, ganz spezifischen Input anpassen kann. Weil die das machen, weil die dafür bezahlt werden und so weiter. Aber die Menschen in der, in Anführungsstrichen, echten, realen Welt, die haben ganz andere Kapazitäten, mit physischen Stimuli umzugehen.
Und keine spezifischen Ziele.
Ganz genau.
So, weil eben Gesundheit, Wohlbefinden ist halt was sehr, sehr Unspezifisches. Ja. Und trotzdem will ich nochmal sagen, weil das ist auch ein Trend, der sich dann natürlich schnell entwickelt, also der hat sich entwickelt, so nehme ich das zumindest wahr, dass man halt überhaupt nichts Spezifisches mehr macht, weil man denkt, das funktioniert alles sowieso nicht und ich trainiere einfach jeden wie ein Bodybuilder, egal ob es ein Athlet ist oder jemand, der einfach nur fitter werden will, weil dann mehr Muskeln, mehr Kraft, mehr Gesundheit, metabolische Vorteile, bla bla bla. Und das ist natürlich auch reduktionistisch. Also ich will damit nur sagen, man darf nicht denken, dass spezifische Interventionen nicht sinnvoll sind. Überhaupt nicht. Das ist das, was dich am Ende zu einem Profi macht. Das ist das, was dich wirklich gut macht, zum Beispiel im Performance-Game oder auch im Reha-Game. Identifizieren, wo liegt der limitierende Faktor und dafür ganz spezifisch dran arbeiten, an bestimmten Bewegungsskills zum Beispiel, an bestimmten Bewegungsoptionen. So, das macht dich zu einem Profi und dafür brauchst du sehr spezifische Inhalte. Also.
Und es macht ja auch Bock.
Also es macht total Bock.
Macht ja total Bock.
So die Detektivarbeit, die du jetzt gerade angesprochen hast, Das macht mir ja auch total Spaß. Ja. So, einfach irgendwie zu gucken, okay, was funktioniert denn nicht?
Ich würde das Beispiel vom Bodybuilder nochmal aufbringen, weil das hat der Alois ja auch beschrieben, ein Athlet kann den schwer und sauber ausführen, weil Last und Spannung das System künstlich stabilisieren. Das ist ja auch immer das Beispiel, wo die Evi Schmidt mich ins Boxhorn jagen wollte und so weiter. Oder wenn man eben auch halt, das ist ja dein Beispiel, also du siehst halt jemanden, der ist halt jacked und der macht halt irgendwie, keine Ahnung, einen Split-Squat mit einer 100-Kilo-Hantel oder so, I don't know, Bleispiel. Und dann macht er das Gleiche ohne Gewicht und so weiter und dann hat er irgendwie keine Stabilität. So. Und der Gedanke, den ich da hatte, das hatte ich ganz am Anfang, so, da geht es um Effizienz, da geht es halt um Dinge können. Und da geht es darum, Bewältigungsstrategien in einer großen Variabilität zur Verfügung zu haben und nicht nur in einer sehr, sehr engen. Das heißt, ganz runtergebrochen, sehr effizient zwischen Kompression und Expansion switchen zu können und sehr, sehr spezifisch in dem jeweiligen Kontext. Und das können eben Menschen nicht. Also wenn sie halt ultraspezifisch, also wie jetzt zum Beispiel ein Bodybuilder, trainiert sind, dann werden sie wahrscheinlich halt auch die leichtesten Aufgaben mit einer extrem hohen Kompressionsstrategie fahren, weil sie nichts anderes können.
Ja, weil sie es einfach nie gelernt haben.
Ganz genau.
Das ist ja auch der Grund, warum, gibt es ja auch so Beispiele, habe ich mir auch früher mal Videos angeschaut, da kommt dann irgendein krasser Powerlifter zu so einem Functional Training Coach und dann siehst du halt, dass der Typ, der irgendwie, keine Ahnung, 300 Kilo beugt und 350 Kilo hebt, halt bei einem Bodyweight Split Squat versagt. So. Naja, weil er es halt einfach nie geübt hat. Also ist ja auch irgendwie logisch.
Sachen können halt.
Genau, er kann es halt einfach nicht so. Ja. Aber würde er das ein bisschen trainieren, dann würde er es wahrscheinlich auch relativ schnell lernen. So. Das ist ja dann auch wieder die Sache. Und ich will nur noch mal sagen, so dieses künstlich stabilisiert, mir gefällt da einfach die Formulierung nicht so. Was für künstlich.
Ich glaube, was da alles damit meint, ist eben genau das. Also die externe Last zwingt dich in Anführungsstrichen dazu, halt highly compressed zu sein und dementsprechend Rigidität. Und deswegen ist, glaube ich, so, vielleicht musst du noch ein, zwei Gedanken schleifen, um dieses Thema Stabilität, Rigidität, motorische Kontrolle drehen. Weißt du, was ich meine? Also bringt dir halt externe Stabilität durch Rigidität, die du schaffen musst.
Ja, aber interne Stabilität.
Interne Stabilität, das meine ich. Das externe Implement forciert diese interne Rigidität. Sollen wir weitergehen?
Ja, total geile Frage. Also danke dafür, weil das sind so, so wichtige Dinge und ich glaube, es gibt wenig Leute, die wirklich eine gute Vorstellung haben und gut nachdenken über diese ganzen Konzepte.
Und auch die Zusammenhänge dann.
Genau.
Also mit im Kontext Übertrag und so, das ist ja so wichtig.
Kraft im Kontext mit Stabilität, was ist das überhaupt, was bedeutet es für meine Übungsauswahl, Trainingsgestaltung und so weiter.
Der oder die Sascha schreibt, hallo MTMTs, eine Frage, die mich aktuell beim Aufbau in die Selbstständigkeit beschäftigt. Ich biete Mental-, Ernährungs- und Personal-Trainings an. Und meine eigene Geschichte passt da eigentlich perfekt rein. Ich habe über 50 Kilo abgenommen und 2 Burnouts hinter mir. Genau die Bereiche, in denen ich heute coache, habe ich also selbst durchgemacht. Meine Frage, wie viel von dieser persönlichen Transformationsgeschichte sollte man überhaupt erwähnen, ohne dass es zu selbstverliebt oder nach Mitleidstour klingt? Und vor allem, Wie ist das speziell mit dem Burnout-Thema? Gehört sowas zum Beispiel direkt in die Insta-Bio, Flyer, Webseite etc. oder hält man sich das eher zurück, weil Burnout potenzielle Kunden auch abschrecken könnte? Beim staatlichen Unternehmensgründungsprogramm wurde mir von so einer Formulierung eher abgeraten. Wo verläuft für euch die Grenze zwischen authentisch sein und zu viel Privates preisgeben? Ich freue mich auf eure Einschätzung. Liebe Grüße, Sascha.
Bevor wir da reingehen, Shoutout Sascha. Der macht's genau richtig. Also der baut sich gerade was Eigenes auf. Dafür schon mal Respekt. Auch für das, was du schon eben alles überwunden hast, Respekt. Und er nutzt jedes Q&A, jeden Delta-Call, platziert da seine Fragen, holt sich Input und setzt die Sachen einfach um und macht Sachen. Also big, big Shoutout, Sascha. Ja. Ich bin da immer wieder beeindruckt und habe mich auch gefreut, als du jetzt im Q&A, hier im Podcast Q&A auch wieder eine Frage drin hast. Du machst es richtig. Du nutzt die ganzen Vorteile, die ja auch irgendwie einhergehen, zum Beispiel mit MTMT Delta und so weiter. So, und jetzt würde ich dir mal kurz das Wort überlassen zu der Frage.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, also in der MTMT-Methode und auch in allen Gesprächen, die ich mit Leuten zu solchen Themen führe, ja, stimmt. Ich kann nur sagen, ich verstehe die Frage nicht. Du hast genau, dein Playbook hast du schon ausgerollt. Also wenn ich jetzt hier, ich muss es nochmal lesen, weil ich habe dieses Wort noch nie, staatlicher Unternehmensgründungsprogramm, wurde mir von so einer Formulierung eher abgeraten. Hey Leute, Sascha, das ist deine Erfolgsgeschichte. Und das Zweite, worauf ich eingehen will, hier selbstverliebt oder Mitleidstour, das ist ein Spektrum und das bestimmst du selbst. Also wenn du, das hat nichts, meiner Meinung nach, nichts mit selbstverliebt, weder mit Mitleidstour zu tun, so, sondern hey, ich bin in einer Situation, ich habe über 50 Kilo abgenommen, ich habe 2 Burnouts hinter mir und so weiter und du kannst es auch. Also ich frage ja immer die Sachen, tell me your story. Das frage ich immer, weil Leute wollen einfach Geschichten von Menschen haben. Und zwar greifbare, relatable Geschichten. Und die, ich meine, wenn die nicht relatable und greifbar ist, welche dann? Also du musst meiner Meinung nach dich selbst kontextualisieren. Weil das ist genau das, was die anderen da draußen wollen. Wenn du ein Angebot hast und du kannst diese Story schon formulieren und so weiter, dann wärst du doof, sie nicht zu nutzen. Es hat nichts mit Selbstverliebt zu tun. Why? Und Mitleid sowieso auch gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Jeder Topf will in seinen Deckel und du wirst genau die Deckel finden, die auf deinen Topf durch diese Geschichte draufpassen. Und dann auch nochmal hier, da gehört sowas, das gehört, meiner Meinung nach gehört es überall hin. Also wenn du das jetzt hier schon so postulierst, für was willst du sonst stehen? Also wo ist die Differenzierung am Markt? Das ist doch die Differenzierung am Markt. Oder schreibst du dahin, ich bin Kettlebell-Trainer? Also verstehst du,
was ich meine? Boring.
Boring. Verstehst du, was ich meine? Du schreibst eine ganz emotionale Founder-Story. So, ich bin gerade bei meiner Schuhgeschichte, bin ich gerade dabei, dass ich halt eine sehr, sehr private Founder-Story schreibe. Weil es wichtig ist. Das wollen die Leute haben. Also heute noch viel mehr als so eh schon immer. Wir wollen Geschichten über Menschen haben. Wir wollen im Endeffekt den Phönix aus der Asche sehen. Das bist du. 50 Kilo abgenommen. What the fuck? Das will ich auch. Wenn der das schafft, dann weiß er, wie das geht. Da gehe ich auch hin. Du. Besser geht's nicht. Alles, was da drin steht, spiel damit. Beim staatlichen Unternehmensgründungsprogramm. What the fuck? Welche Menschen sitzen da? Was soll das sein? Wirklich. Also gebt mir schon wieder die Hutschnur hoch. Das kann echt nicht sein, dass man da Leute hinsetzt. Warum? Also mit welcher Begründung haben die Leute dir davon abgeraten? Das ist ja unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich kann mich nur im Quiz anschließen. Hut ab. Also du stellst wohl im Endeffekt überall gute Fragen und so weiter und nutzt es einfach, was du hier von MTMT bekommen kannst.
Ich glaube auch alleine, dass du dir diese Gedanken machst, die man ja rauslesen kann aus der Frage, da mache ich mir keine Sorgen, dass du dich irgendwie zu selbstverliebt oder mitleidstourmäßig darstellst. Also eben, es kommt darauf an, wie du das kommunizierst und wenn du das authentisch kommunizierst, wovon ich ausgehe, dass du das machen wirst, dann ist das weder irgendwie mitleidstourmäßig noch irgendwie arrogant oder sonst irgendwas. Und wenn das jemand so wahrnimmt, weil jemand, keine Ahnung, nicht mit dem Stigma von Burnout oder so klarkommt, dann ist es wahrscheinlich auch okay, weil das halt nicht dein Kunde ist.
Ganz genau so ist es. Genau so ist es. Wie ist das speziell mit dem Burnout-Thema? Genau das ist es. So, ich meine, das ist deine Geschichte. Natürlich musst du das thematisieren, gerade heutzutage. Also auf Instagram und so weiter. Aber, und das wollte ich jetzt noch dazu sagen, es ist immer abhängig davon natürlich, wie viel du das persönlich wirklich kannst. Das ist ein großes Thema. Also alle, die wir irgendwie auf den sozialen Medien irgendwelche Menschen sehen und denen folgen und sonst was, sie mögen oder auch haten, aber sie trotzdem weiterhin verfolgen, weil man will ja haten, so als Motivation. Neid ist ja so eine große Motivation. Das musst du ja schon überlegen. Also so Quiz als Beispiel, der ist nicht einfach so vom Baum gefallen und war jetzt so im Internet drin. Das ist ja ein Prozess. Und das musst du dir auch wirklich überlegen.
Ja, vom Baum gefallen bin ich vielleicht ab und zu mal so, aber
ja, zu oft wahrscheinlich auch früher. Also es würde einiges erklären jedenfalls. Also das, du bestimmst deine Leitplanken und zwar mit allem. Also was du kommunizierst, wie du es kommunizierst, wie intim, wie weniger intim, etc., etc., etc.
Weil natürlich besteht das Potenzial, dass es irgendwie cringe ist oder so, wenn es unauthentisch ist. Weil ich meine, das Internet ist voll von Blendern, die solche Stories halt missbrauchen, vielleicht gar nicht wirklich selber erlebt haben und trotzdem halt Geschichten erfinden. So, du erfindest keine Geschichte, du erzählst deine Realität. Und alleine, weil das so ist, weil das ein Fakt ist, würde ich mir da keine Sorgen machen. Und eben, was der Andi gerade gesagt hat, so, du kannst nicht erwarten, dass du dich von Anfang an wohlfühlst mit allem, was du nach außen kommunizierst und wie du es nach außen kommunizierst. So. Da wächst man rein. Man muss trotzdem irgendwie damit anfangen. So. Wenn du das willst.
Genau, wenn du es willst. Wo verläuft für euch die Grenze zwischen authentisch sein und zu viel Privates preisgeben? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das musst du selbst bestimmen. Das definierst du für dich selber.
Und man kann übrigens auch authentisch sein und überhaupt nichts Privates preisgeben. Also das ist so, weißt du, das sind keine Dinge, die irgendwie Gegenteile sind oder auf unterschiedlichen Enden von einem Spektrum stehen.
Ja.
Das wollte ich auch noch dazu sagen.
Ah, ich finde es super. So, ich, keine Ahnung, ich kenne dich nicht. Obwohl ich tatsächlich eine Mentee hatte vor ein paar Jahren, wo eine sehr, sehr vergleichbare Geschichte bestand. Also Krankenhistorie und so weiter. Aber das bist du nicht. Aber du kennst ihn ja. Also let's go, Sascha.
Ja, und weißt du, andere Leute ruhen sich vielleicht auch aus auf so einer Geschichte. Ich habe so und so viel abgenommen. Ich habe zwei Burnouts überstanden oder so. Du bildest dich stetig fort. Also weißt du, das ist ja, du ruhst dich ja nicht darauf aus und sagst, deswegen bin ich jetzt qualifiziert, um Leute zu coachen. Sondern du bildest dich fort, du beschäftigst dich mit den ganzen Themen, Training, Ernährung und so weiter und so weiter. Also du hast überhaupt keinen Grund, nicht mit vollem Selbstvertrauen rauszugehen und deine Geschichte zu erzählen.
Ja, und also jetzt will ich nicht zu tief schürfen, ohne dich zu kennen und so weiter und nur wieder anmaßend mutmaßen. Aber so dieses Hindernis, was wir bei vielen Leuten sehen, die auch zu uns kommen und Hilfe suchen, ist ja genau das, dass man halt irgendwie denkt, man ist noch nicht ready. Man müsste noch X, Y, Z machen und so weiter. Und das ist deine Geschichte. Mit der bist du ready. Und mit der wärst du auch ready halt mit dem Skillset, das du halt zum Tag X hast. Aber jetzt, das ist ja, also du hast ja auch hier angesprochen, eine Frage, die mich aktuell beim Aufbau in die Selbstständigkeit beschäftigt. Und genau um das geht's ja. Ja, du kannst noch so viel lernen und so weiter, wenn du aber halt irgendwie betriebswirtschaftlich, unternehmerisch keine Idee hast, sie zu verpacken und so weiter, dann ist alles für die Katz. Die Leute, die fliegen nicht einfach so in dein Gym rein oder in dein Telefon und sagen, oh, ich habe irgendwie gedacht, du bist der Richtige, weil deine Telefonnummer kam zu mir. So funktioniert's halt nicht. Du machst es gut. Du machst es wirklich gut.
Ja, Lea. Also eben, ich bin ja schon so ein bisschen länger jetzt dabei in dem Prozess. Ja, ich hab's ja schon am Anfang gesagt. Also, keep going.
Und genau, jetzt komme ich zum Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Wenn man sich nicht differenziert, wird man, also gerade am Anfang, wenn man irgendwie selbstständig wird und so weiter, du brauchst ja ein differenziertes Erfolgsversprechen. Du brauchst ja irgendwas, was du ausgibst. Ansonsten kannst du natürlich niemanden anziehen. Und das kannst du ja super. Also ich meine, wenn, was ich vorhin gesagt habe, wenn du da draufschreiben würdest, ja, ich mache Kettlebell-Training und TRX und auch ein bisschen Pilates und so weiter und ich helfe dir beim Abnehmen. Wie viele gibt es davon?
Ja, ein Haufen. Heißt nicht, dass man so nicht auch erfolgreich sein kann, logischerweise.
Definitiv, don't get me wrong und so weiter. Aber das ist einfach halt, das ist so explizit und das trifft einfach Leute ins Mark. So.
Und auf der anderen Seite, weil jetzt will ich quasi so dieses andere Extrem spielen, weil das ist ja auch auf den sozialen Medien irgendwie, ja, in deiner Bio muss in einem Satz stehen, wen genau du wie trainierst und so weiter. Und natürlich kann man das auch übertreiben. Also wenn dann da drin steht, so, ich trainiere 45- bis 47-jährige Männer, die Burnout hatten und so viel Kilo abnehmen wollen oder so, das wäre natürlich auch irgendwie, glaube ich, nicht besonders produktiv, weil damit packst du dich in eine so krasse Nische rein, weil das bedeutet natürlich, also alles, was wir jetzt, deine Geschichte, die wir gehört haben und so, bedeutet ja nicht, dass du nur mit solchen Leuten arbeiten kannst und willst wahrscheinlich. Das heißt, klar, wie du das formulierst und so weiter, so, das muss natürlich auch differenziert sein, weil du kannst logischerweise auch einfach mit, keine Ahnung, Tante Hilde an ihrer allgemeinen Fitness arbeiten. So. Das Skillset hast du auch. Also von daher, ich bin da immer so ein bisschen so, ja, man muss seine Geschichte erzählen, aber man muss nicht nur seine Geschichte sein und praktizieren.
Nein, aber
so meine ich das.
Und man muss ja, also das ist ja genau der Punkt, man bettet, also wenn man es checkt, bettet man seine eigene Geschichte in den allgemeinen globaleren Kontext ein natürlich.
Genau.
Also so die Trigger, die man setzt durch die eigene Geschichte, die sprechen natürlich einfach diverse Menschen an. Da geht es ja einfach ums Achievement an sich. Ja, also 50 Kilo abnehmen. Vielleicht will der Nächste nicht 50 Kilo abnehmen, sondern 50 Kilo zunehmen. Also du weißt, was ich meine? So, da geht es ja einfach, da geht es ja um alle schönen amerikanischen Wörter, die man in dieser Fitnessbranche anwenden könnte und so weiter. So. Ich bin auch so, dieses reingezoomte, diese Menschen, die kann ich auch eigentlich nicht ernst nehmen. So.
So hart wollte ich nicht sagen, aber ja.
Ja, die kann ich nicht ernst nehmen. Auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich, weil man halt heutzutage irgendwie versucht, die Zielgruppe so schmal zu machen, damit man halt schnell Erfolg hat.
Weil man sich gerade auf den sozialen Medien halt differenzieren muss, absetzen genau. muss und so weiter.
Und weil ja. die Akquise für die Leistungen, die man anbietet, dann vermeintlich, also marketingtechnisch Textbook gelernt, leichter ist. Ob es in der realen Welt wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber Instagram ist halt auch nicht die reale Welt.
So schaut's aus.
Ja. Also, let's go, Sascha.
Let's fucking go. Vor der nächsten Frage würde ich dich gerne noch fragen, was ist dein aktuelles Lieblings-ESN Whey oder Isoclear?
Whey, das ist tatsächlich das Basic Schoko.
Weil es halt nicht We're going old school.
Ja, weil es halt nicht so süß ist. So, klar.
Ist auch günstig, by the way. Das Basic Whey.
Und Pink Grapefruit ist für mich das Beste gerade.
Das habe ich hier gerade drin.
Schau.
Pink Grapefruit. Das ist limitierte Edition. Also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber wirklich mit Abstand jetzt gerade auf Platz 1. Ich habe ewig gebraucht, damit ich das mal irgendwie probiere. Mhm. Pink Grapefruit kann ich sehr empfehlen. Und generell, wenn ihr irgendwas von ESN braucht, nutzt den Code MTMT, dann spart ihr mal maximal und ihr supportet alles, was wir machen damit.
Kurz dazu, Pink Grapefruit mit Eiswürfeln oder aus dem Freezer mit einer extra, also mit einem extra Squeeze Limette. Oh, köstlich. Und vielleicht, was ihr auch noch machen könnt, also fast so ein bisschen so Margarita-mäßig, ihr könntet noch so Salzflocken draufstreuen. Richtig geiler Scheiß.
Ich mache in die Isoclears, wenn ich mir zu Hause einen Shake mache, mache ich immer eine kleine Prise Salz rein.
Ja, ja.
So. Also auch aus funktionellen Gründen, aber auch aus geschmacklichen Gründen.
Und das nächste, das habe ich eben bestimmt schon ein paar Mal erzählt, das ist eigentlich immer so ein bisschen mein Post-Workout-Shake, weil ich mag es ja eigentlich lieber milchshakig, so, ich bin ja eben oldschool. Ich mache mir immer so ein bisschen Milch, also keine Ahnung, so 0,127 Milch und dann fülle ich auf, bis ich 0,3 Flüssigkeit habe, so, mit Wasser. Dann kommt so ein Dreiviertel Scoop Pink Grapefruit und dann noch so ein halber Scoop irgendeinen Vanilla-Flavor, was wir halt unten haben. Und der kommt dann auch aus dem Freezer und dann ist er halt so nicht so dünn wie so ein Wasser halt, so eine Limo, sondern halt schon immer so schlonzig so ein bisschen halt, weil er halt auch noch aus dem Freezer kommt. I love it. Ist so gut. Ist nicht das Beste, gell, Funktion und so weiter. Du hast was Kaltes im Magen, Post-Workout und so weiter. Ist eigentlich nicht, aber I don't give a fuck. Schmeckt halt geil.
Ja, wenn du es handeln kannst, ist ja auch kein Problem.
Genau. Also probiert es mal aus. Das ist wirklich, wirklich lecker. Der Nils. Hallo Nils. Moinsen. Wie hat... Ah. Hä? Jetzt, ich hab's nicht gecheckt. Gabor, jetzt habe ich sofort eine Schuhintention gehabt. Wie hat Gabor Mate Andy bzw. Rick Rubin Quiz im Handeln, Denken und Arbeiten beeinflusst? Das kann nur vom Nils sein, gell? So eine Frage.
Ja, Mann. Geil.
Au. Ja. Also, Rick Rubin, wie hat er dein Handeln, Denken und Arbeiten beeinflusst? So, dass du dir gleich was auf dem Arm gestochen hast.
Schon ein bisschen beeinflusst, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu eben dem Buch von Rick Rubin, weil das einfach zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben gekommen ist und da die richtigen Dinge drin standen, genau in dieser Phase meines Lebens. Und deswegen hat es schon sehr, sehr viel mit mir gemacht. Es ist wie meine Bibel, ich lese da immer wieder rein. Und ich liebe alles, was da drin steht. Ich liebe, wie simpel, so komplexe Dinge da einfach erklärt werden, wo man sich so denkt, so, boah, ja, krass. Und das hat er jetzt hier auf zwei Seiten, sehr groß geschrieben, by the way, irgendwie mir die Welt erklärt. Ja. Gerade, also es hat viel mit mir gemacht und es macht nach wie vor auch was mit mir. Gerade so, dass ich mir zutraue, kreativ zu sein und mich da irgendwie auszuleben. Also das eben dieser Zeitpunkt, wann es reingescheppert ist in mein Leben, war so relativ am Anfang, als ich die MTMT-Methode entwickelt habe. So. Und dementsprechend ja, beeinflusst es mich nach wie vor ziemlich krass. Mhm. Und das ist ein Buch, das ich jedem ans Herz legen würde, der irgendwie kreativ arbeitet. Und kreativ arbeiten tun die allermeisten, auch wenn es vielen vielleicht nicht klar ist. Also für mich ist Coaching, Leute trainieren, Trainingspläne schreiben und so. Das ist ein kreativer Prozess und da kann man sehr, sehr viel Weisheit rausziehen.
Vielleicht auch für alle, die eben denken, sie sind nicht kreativ, um dann eben zu sehen, ach so, naja, wenn es so ist, dann bin ich auch kreativ.
Genau, ich glaube, das ist so, steht auf den ersten Seiten in dem Buch.
Genau, und ich finde es auch so schön, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr groß geschrieben, das schmeichelt meinen Augen auch immer. Also, es ist einfach generell, ja, voll. Oder? Und was auch das Geile ist, ich kann es nur noch mal wiederholen, was du gesagt hast. Der Gedanke ist in sich schon innerhalb von spätestens 6 Seiten abgeschlossen. Und das ist halt das Schöne.
Ja.
Also es kann man kann einfach das Buch aufschlagen, geht zum Anfang eines Chapters, eines Absatzes und hat den halt irgendwie in 10 Minuten durchgelesen und ist aber schon so bereichert für den Tag und vielleicht für mehrere Tage. Also es ist sehr lesenswert.
Es hat mich krass empowert, einfach dieses Buch. So, ich habe das gelesen und das ist auch, by the way, das ist kein Buch, also finde ich, dass man... Also man sollte das nicht einfach lesen wie ein Buch, sondern wenn man in der richtigen Stimmung ist, dann liest man da ein paar Kapitel, dann denkt man ein bisschen über die Kapitel nach und dann schlägt man das Buch vielleicht erst in der Woche wieder auf. Also das ist kein, ich muss jetzt wissen, was da drin steht und dann ballert man irgendwie das von Seite 1 bis zum Ende durch in der Woche. Ich glaube auch nicht, dass der Rick das mit dieser Intention geschrieben hat. Mhm. So. Ja, ist krass manchmal, was so Bücher mit einem machen können. Also so grundsätzlich die Einstellung zu Dingen verändern können, beeinflussen können. Ja. Dings
da. Ja, also holt euch das.
Außerdem ist Rick Rubin halt einfach eine absolute Legende.
Geiler Typ. Der checkt's halt.
Actually. Ja. Da, es gibt wenig Menschen, auf die der Satz so gut passt. Der checkt's.
Ja, ich meine, musikalisch einfach zu sehen, was der alles hingelegt hat und so weiter, das ist schon krass. Also der checkt's halt, ist ein Satz, der ihn beschreibt. Echter Rap ist auch ein Satz, der ihn beschreibt. Ja. Weißt du, was ich meine?
Der macht nur echt Rap, Mann.
Ja, der macht nur echten Rap.
Ja.
Und wisst ihr, was ich damit meine immer? Also so unten im Gym, wenn ich quasi komme und sage, echter Rap. Aber echter Rap kann halt auch Sepultura sein zum Beispiel. Was er ja auch gemacht hat. Oder halt Beastie Boys.
Oder Red Hot Chili Peppers.
Ja, you name it halt. Also echten Rap halt. So.
System of a Down.
Ja. Geilen Scheiß halt. Also wirklich, wirklich krasser Typ. Also auch so. Das ist, glaube ich, auch der Einzige, dem ich zugestehe, so einen hässlichen Bart zu haben und komische Haare, weil es halt in sich bei ihm wieder gut ausschaut. So.
Das wäre weird, wenn er nicht so aussehen würde, wie er aussieht.
Ja, ich meine, schau dir mal die Fotos an von früher, wie er da aussah. Anyway, egal. Gabor Mate. Ich musste tatsächlich kurz drüber nachdenken, weil die wilden Haare, die Rick Rubin am Kinn hat, hat Gabor Mate auf den Augenbrauen, wenn ich mich recht erinnere. Und Was ist die Frage eigentlich genau?
Ach, der Bre.
Handeln, ja. Denken und arbeiten. Naja, Nils, ich glaube so die Quintessenz, also der Gabor hat sich ja, oder beschäftigt sich ja extrem viel mit Trauma, Kindheitstrauma vor allem, glaube ich, gell? Und seine Theorien gehen ja genau in dieses Thema, in diese Richtung, so quasi alles, was du als Kind erfahren hast, trägst du halt mit dir rum und so weiter. Er sagt aber auch, und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aussagen, wenn du ein Kind gut behandelst, dann geht es dem Kind gut. Wenn du ein Kind nicht so gut behandelst, dann geht es ihm halt nicht so gut. So. Also er spricht vom immer in allen Abhandlungen auch als Baseline vom gesunden Menschenverstand. Und daher ist der Gabor Mate jemand gewesen, von dem ich viel, viel gelesen habe und so weiter, viel Podcasts gehört habe vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Also es ist schon echt ein paar Jahre her. Und die Quintessenz von ihm ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also wie von den meisten. So, und ihr kennt mich ja, und du auch, vor allem Nils, wir haben viele Gespräche auch unter vier Augen geführt. Das geht immer in die gleiche Richtung. So. Auch so ein bisschen das Gespräch oder die Antwort auf Saschas Frage gerade. Allgemeiner Menschenverstand, der gesund ist. So. Der hat in unserer Branche keinen Einzug mehr gehalten in der letzten Zeit, aber immer mehr Leute plädieren dafür wieder, oder? So. MTMT-Methode, es gibt ja auch ein ganz großes Kapitel darüber. Und wir sollten uns in so vielen Aspekten unserer Arbeit viel mehr wieder darauf fokussieren, bevor wir dann spezifische und sehr differenzierte Antworten für Fragen suchen, die wir vielleicht gar nicht so spezifisch suchen müssen. Also Gabor ist gut. Ich finde den Gabor irgendwann mal an so einem Punkt immer so ein bisschen einschläfernd, weil der halt einfach keine Höhen und Tiefen in seiner Haltung hat irgendwie. Das ist dann irgendwann mal für mich so ein bisschen langweilig geworden. Und
ist ja okay, wenn man irgendwann quasi die Essenz mitgenommen hat. Ja.
Und ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt zufriedenstellend beantwortet, Nils, aber ich fand den Gabor gut. Ich habe erst gelesen, dann habe ich ihn gehört und dann habe ich wieder gelesen und dann habe ich leider beim Lesen schon seine Gelangweiltheit in seiner Haltung, weißt du so? Ich lese das Buch.
Ja, klar.
Und sehe ihn dazu, wie er sprechen würde. Und
man liest es schon so in seiner Stimme und so.
Genau, und ja. Dann bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen. Aber ja, es ist auf alle Fälle jemand, mit dem man sich definitiv beschäftigen kann, / sollte. Naja, vielleicht kann, nicht unbedingt muss. War es das schon vom Nils? Naja, tatsächlich. Chris. Hi Jungs, was denkt ihr über den Content von Angus Bradley? Gefühlt meint er in letzter Zeit nur Bodybuilding-Training, Powerlifting zu trainieren plus Sprints, Plyos und allgemein Läufe. Vielleicht verstehe ich auch nicht alles von ihm, aber er bricht alles sehr, sehr runter, was eigentlich auch ganz cool ist. Wie geht ihr im Privaten? Achso, ja. Was denkt ihr über den Content von Angus Bradley?
Ja, ich fand ihn mal cool und schon seit geraumer Zeit finde ich ihn überhaupt nicht mehr cool. Also ich finde, es hat sich auch relativ stark verändert, was er kommuniziert, wie er es kommuniziert. Ich finde es einfach unsympathisch inzwischen. Klar, es ist irgendwie gut, wenn man Sachen simpel runterbricht, aber für mich geht es so in diese Richtung, die
du vorhin beschrieben hast, auch so ein bisschen, gell?
In welchem Kontext?
Ja, so generell. Zu limitiert, zu reduktionistisch.
Genau, also so dieses, das ist, finde ich, ein Problem in der Fitnesswelt, dass so auf die Komplexität und auch die Scharlatane, die es gibt, die Sachen wirklich verkomplizieren, reagiert wird mit so einem gewissen anti-intellektuellen Mindset. Mhm. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch. Und ich finde es noch viel problematischer, wie viele Leute so diesen Anti-Intellektualismus feiern Und der Angus ist einer von vielen, die das so ein bisschen repräsentieren.
Mhm. Und der bräuchte es ja auch gar nicht, gell?
Bräuchte er nicht.
Das ist so schade. Also das finde ich auch. Also das ist halt, es ist ja ein witziger Dude so gewesen. Und jetzt finde ich es einfach genau, wie du es auch sagst. Also ich weiß gar nicht, ob der in meinem Feed ist, das weiß ich gar nicht. Und
ja, in meinem findet er jetzt nicht mehr so wirklich statt. Ja.
Genau.
Aber halt so dieses Polarisieren und alles noch simpler runterbrechen, als man es runterbrechen sollte, meiner Meinung nach. Mhm. So, wie ist das Einstein-Quote? Bin ich kein Fan von. Und vor allem bin ich, also weißt du, so der Typ, whatever, so der ist mir unsympathisch. Okay, aber es ist irgendein Dude in Australien, so kratzt mich nicht. Was mich kratzt, ist diese generelle Haltung und dieser Trend, den er mit repräsentiert.
Ja, und da wollte ich dir sagen, ich meine, in einem gewissen, das zeigt sich ja jetzt auch in unserer Haltung, in der Beantwortung der Frage vom Alois zum Beispiel, das zeigt sich auch ganz proaktiv gerade in der Zeit mit den zwei aktuellen Praktikanten, die wir hier haben, die quasi auch hierher kommen und eben gedacht haben, so, es muss die biomechanischste, krasseste Detektivarbeit der Welt irgendwie stattfinden bei MTMT. Also du weißt, was ich meine, du sprichst von Trend. Und darüber haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch gesprochen. Gib mir, der Kyle, heißt er so?
Mhm.
Kyle Dobbs, genau.
Ja.
Kyle Dobbs, der ja auch aus einer Zeit kam, wo er halt extrem reingezoomt, extrem spezifische Interventionen gefunden hat für und so weiter. But now he moved on, weil er einfach die Komplexität erfasst hat und mit der eigenen Erfahrung einfach sieht, was sind wirklich die Big Rocks oder die großen Hebel, die ich bewegen muss, um wirklich ein Ergebnis zu erzielen in der echten Welt. Nur, und da gebe ich dir natürlich komplett recht, auf die Art und Weise, wie der Angus das quasi formuliert, ist es halt kontraproduktiv.
Ja.
Das geht in eine Richtung, die quasi auch Dritten, und ich meine, das ist halt Social Media, Leute, deswegen lasst euch nicht blenden. Das ist einfach, es ist humoristische Unterhaltung. Nicht mehr und nicht weniger. So, zum Lernen müsst ihr zu MTMT und nicht auf Instagram abhängen. Also auch, um dann quasi die Reels anzuschauen und dann holt euch die Methode. Was ich damit meine ist so, wenn Leute, also andere Practitioners aus unserem Bereich eben auf diese Fährte geführt werden, na, ich muss mich ja gar nicht mehr inhaltlich damit beschäftigen, dann ist es ein Problem.
Genau, ich muss mich gar nicht differenziert mit Themen auseinandersetzen, weil es ist ja alles total simpel. Ich mache einfach nur Bodybuilding-Training mit jedem, das, was ich vorhin schon gesagt habe. So.
Genau.
Ja, kein Fan.
Ja, und das ist tatsächlich auch, also, ja, ich muss es, eigentlich habe ich gedacht, da kann man schnell drüber gehen, aber du hast vollkommen recht, auch kein Fan. Zumal es ja so ist, und da sieht man einfach, was Instagram eben macht oder die sozialen Medien. Angus Bradley ist jemand, der einen hohen Intellekt hat, der einfach Sachen schnell durchdrungen hat und so weiter und viel differenzierter das machen könnte. Aber es ist ihm halt scheißegal. Er will halt Geld verdienen und dementsprechend bricht das alles so runter und macht alle Dinge redundant. So, um zu polarisieren, um für etwas zu stehen und um noch mehr Klicks zu bekommen und so weiter. Und das ist einfach das, was man halt, das müssen wir als Konsumenten durchdringen. Also vor allem wir alle, die wir einfach ein besseres Bild bekommen müssen, um Dinge, um eine eigene Meinung zu haben, um Dinge besser einordnen zu können, etc., etc. Also alles, von dem wir halt immer sprechen.
Ja. By the way, wenn ihr Podcast-Hörer seid und ihr Bock auf die MTMT-Methode habt, checkt die Shownotes, da gibt es auch einen kleinen Rabattcode. So klein ist der gar nicht, also spart ihr 10%, das ist schon ganz ordentlich. Also eben, wenn ihr wirklich was lernen wollt und euch differenziert mit Themen auseinandersetzen wollt, dann ist die MTMT-Methode die beste Anlaufstelle.
Zweite Frage. Wie geht ihr mit privaten und beruflichen / sportlichen Rückschlägen um? Zum Beispiel die Schulter von Quis. Ich meine, wir trainieren seit Jahren, achten auf vieles, überdurchschnittlich und dann passiert sowas. Mich nahm sowas in der Vergangenheit auch schon mit, obwohl ich nicht unbedingt nach Output im Training strebe, sondern nach Spaß. Aber Verletzungen / Krankheit bringen im ersten Moment keinen Spaß. Was sind eure Gedanken dazu? Viele Grüße, Chris.
Ja, wie gehe ich damit um? Also das sind ja auch Themen, die haben wir immer wieder auch im Podcast besprochen, also auch in wirklich gesonderten Folgen. Ich glaube, ich gehe ganz gut damit um, so generell. Das liegt aber auch daran, dass ich eine relativ schlanke Verletzungshistorie habe. Also ich bin da blessed. Ich habe mich nie ernsthaft verletzt, so in meiner gesamten Karriere als Basketballer oder auch als Kraftsportler. Hatte ich nie irgendwas Gravierendes. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum ich ganz gut umgehen kann damit. Gibt natürlich da andere, die immer wieder krasse Rückschläge erleiden, so in ihrer sportlichen Karriere. Da ist das Ganze natürlich dann ein bisschen schwieriger. Ich habe den Vorteil, dass ich so einen Rückschlag wie eine Schulterverletzung auch in was Positives ummünzen kann, im Sinne von, ich beschäftige mich wieder mehr mit Themen, mit Reha. Ich kann dann, so, ich arbeite gerade an diesem Plan, also schon länger. Ich kann einen Trainingsplan draus machen, kann ihn in unsere App packen. Davon können andere Menschen profitieren. Ich kann Beiträge auf Delta zu dem Thema machen. Davon können andere Menschen profitieren. Das heißt, ich kann einen Wert schaffen aus der Scheiße, die mir passiert ist, nämlich der Schulterverletzung, weil natürlich finde ich das nicht cool und es wäre cooler gewesen, wenn ich mich nicht verletzt hätte. So, das ist schon klar, aber deswegen fällt mir das immer relativ leicht, das quasi in was Positives umzumünzen. In ein Learning für mich persönlich und dann auch noch für andere. Und da bin ich in einer geilen Situation, die natürlich auch relativ einzigartig ist. So.
Und ich glaube, das ist notwendig. Also wir wollen, du hast gerade schon gesagt, wir wollen einen Mehrwert schaffen. Also wir labern jetzt nicht nur zur Selbstbeweihräucherung. Wir machen alles, was wir an Output generieren, nicht nur, natürlich mitunter auch, zur Selbstbeweihräucherung, aber vor allem in der ersten Intention, weil wir helfen wollen. Die Delta-Analogie, die ich immer wieder anstelle, die ist ja jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern die ist ja wirklich wichtig. Und wenn du dich an der Schulter verletzt oder der Nächste von uns am Knie oder halt irgendwie eine Rückenepisode hat oder was auch immer, dann ist das einfach eine Erfahrung, die wir als Mehrwert verpacken können, um euch allen zu helfen. Und so, ich meine, das ist unser Job, oder? Also es ist unser Job, wenn wir das wirklich ernst meinen. Also wenn wir wirklich Interesse an der Begleitung und Voranbringen unseres Gegenübers haben. Und deswegen machen wir das ja. Und um nochmal spezifischer reinzuzoomen, alle Verletzungen, alle Einschränkungen körperlicher Art, die ich in meiner Trainingshistorie hatte, egal zu welchem Zeitpunkt, haben mich auch immer nach vorne gebracht. Weil du ja in der ganzen Zeit auch einfach immer so eine Möglichkeit hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen und Dinge zu hinterfragen. Du kriegst immer wieder einen neuen Input und so weiter. Also im wahrsten Sinne des Wortes, du hast einen neuen Impuls, irgendwie vielleicht Dinge zu verändern, wieder anders anzupacken und so weiter und so fort. Also ich glaube so, jeder von uns hat vielleicht irgendwie mal ein kurzes Tal der Tränen, wo es einfach so ist, dass man sich denkt, oh, mi. Aber dann haben wir halt als Menschen, glaube ich, so intrinsisch immer was Positives. Also eine positive Haltung zum Leben in allen Aspekten. Das heißt, eine Niederlage in Anführungsstrichen, die man halt irgendwie in Anführungsstrichen erfährt, wenn man sich verletzt, die wird halt dann relativ schnell so, ja, okay, bring it on. Könnte auch schlimmer sein und so weiter. Und das ist ja auch gar nicht so, also so geht es mir zumindest, so würde ich es formulieren, und du sicherlich auch. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, jetzt erst recht so, was ich meine? Yeah. So eine Attitude so, sondern das ist halt irgendwie ein normaler Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, wo gehobelt wird, da fallen Späne, aber ja, ich denke, die besten Therapeuten und Trainerinnen sind immer die, die halt einfach auch eine eigene, Shoutout Sascha, Geschichte mitbringen.
Ja, das hatten wir auch letztens im Delta-Core so ein bisschen das Thema da. So, ich trainiere lieber so, wie ich trainiere und performe so, wie ich performe und ab und zu tut mir mal was weh oder ich verletze mich sogar mal, als ich trainiere und performe mit angezogener Handbremse, tut mir nie weh. So.
Das hatten wir auch im Podcast vor ein paar Monaten auch, oder? Genau, ja, das Thema.
Also eben, ich glaube, eine Folge heißt sogar einfach der Umgang mit Verletzungen oder der Umgang mit Schmerzen oder so. Da haben wir da nochmal lang drüber geredet. Ist auch immer wieder ein wichtiges Thema. Aber ich glaube eben gerade, wenn man auch arbeitet in dem Bereich, sollte man nicht vergessen, die positiven Entwicklungsmöglichkeiten von solchen Rückschlägen zu sehen. Mhm. Für sich, seine Kunden, Patienten und eben in unserem Fall für euch. Fuck trotzdem ab, by the way. Also, klar, gell, sind wir uns einig. So. Du hast ja auch, da steht ja auch drin, krank sein. Und krank sein, das ist einfach nur Scheiße. Das einzige Positive ist, dass ich dann, ich war ja letztens mal wieder für eine Woche krank, konnte nicht trainieren und so, dann konnte ich halt ein bisschen geil Xbox zocken. So.
Was?
War schon okay. Skyrim.
Wen?
Skyrim. Ich bin Rollenspiel-Fan.
Ach so, ja.
Ja.
Ja. Hast ja auch früher Blaues Auge gespielt, oder?
Das schwarze Auge heißt es, ja.
Ach was.
Kriegst gleich ein blaues Auge.
Das habe ich mit Absicht natürlich gesagt. Schwarzes Auge, klar. Das hat mich ja so überrascht, dass es in deinem Alter das auch noch gab.
Ja, es gibt es bestimmt immer noch.
Ja, wahrscheinlich.
So ein nischiges, nerdiges Dings halt so.
Schwarz-Auge halt auf die Eins.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, von was wir reden.
Ich versuche gerade, mich noch zu konzentrieren, ob man da noch mehr reingehen muss. Also so, sondern strebe nach Spaß versus ich trainiere ja nicht so wie du oder wie ihr nach Output. Also das ist, weißt du, so ein bisschen in die Richtung gehen, die du gerade angebracht hast. Also ja, Grenzen ausloten.
Da gibt's ja auch unterschiedliche Leute, denen unterschiedliche Sachen Spaß machen. So, mir macht halt auch Performance stärker werden und meine Grenzen pushen, macht mir halt Spaß.
Ja.
Wenn dir mehr Spaß macht, einfach nur Bewegungsvielfalt und du gar nicht diese Intensität brauchst, dann ist es ja auch voll okay. Also.
Okay, das meinte ich damit.
Ja.
Okay, es geht hier noch weiter.
Bewegungsvielfalt macht mir übrigens auch Spaß.
Also schau, beim letzten, das ist immer wieder so, wenn dann so eine große Lücke ist, dann denkt man oft, das ist aus, gell? Benedikt. Das ist der Tennis-Benedikt wahrscheinlich, gell?
Yes, sir.
Hallo Chris, hallo Andi. Ich habe drei Fragen. Erste Frage an Chris. Glaubst du, dass du als Personal Trainer mehr gewertschätzt wirst als dein Basketball-Coach?
Ja.
Erklär mir mal, wie du die Frage verstehst. Also im Kontext von deinen Kunden und Kundinnen versus dein Basketballtrainer zum Beispiel von dir.
Genau.
Okay, jetzt, dann verstehe ich es.
Ja.
Ja? That's it, oder wie?
Ja, ich meine, das sind zwei ganz unterschiedliche Beziehungen, also die ich zu meinem Basketballcoach habe versus die jetzt zum Beispiel meine Personal-Trainingskunden zu mir hatten oder haben. Das ist ein ganz anderer Kontext, also es ist einfach schwierig, das zu vergleichen. Und natürlich, wenn du zum Beispiel über Jahre eine Beziehung zu einem Menschen aufbaust, dann erfährst du wahrscheinlich mehr und du halt jede Woche, keine Ahnung, 2 Stunden mit dem Menschen verbringst, intensiv one-on-one, dann erfährst du wahrscheinlich mehr Wertschätzung von diesem Menschen als halt ein Basketballcoach, der mit dem du auch irgendwie mehrere Stunden in der Woche verbringst, aber es ist halt in einem Teamkontext, es ist halt kein individuelles aufeinander eingehen. Und da gibt es bestimmt auch, es gibt sicher auch Coaches, die, ich sag mal, intensiver arbeiten, sich auch individuell ihren Spielern noch mehr widmen und so weiter. Gerade so im Jugendbereich, wenn du erzählst ja immer aus deiner Zeit als Coach.
Kam ja gleich gar.
Da hast du ja auch irgendwie ganz andere Beziehungen teilweise aufgebaut und dann kann es wieder anders sein. Ich sage das nur aus meiner Perspektive.
Klar.
So,
ja.
Dafür kann ich sprechen und für mehr nicht.
Ja.
So, ich weiß nicht, ob das zufriedenstellend ist, aber
doch.
So würde ich das einschätzen.
Ich meine, die Motivationen sind ja auch ganz andere. Das ist ja auch so wichtig, oder? Mal herauszustellen.
Ja.
Die Motivation, warum jemand zum Personal Training kommt versus zum Basketballtraining. Also gerade auch in einem gewissen Alter. Das ist schon auch ein Faktor wahrscheinlich.
Ja, und bei uns ist es halt so, also ich habe übrigens meine Karriere beendet, also da muss ich auch in der Vergangenheit sprechen. Wir hatten einen sehr, sehr lockeren Coach, der hat uns quasi einfach machen lassen. So unsere Altherrentruppe hat uns nicht viel reingeredet. So, wir waren alle cool mit dem. Und ich wertschätze ihn nach wie vor dafür, dass er sich die Zeit nimmt und sich mit uns beratungsresistenten Bengeln rumschlägt und rumgeschlagen hat. So, verstehe mich nicht falsch. Aber eben ist es einfach ein ganz anderer Kontext als jetzt so eine Personal-Training-Situation.
Ja. Ich glaube so, also was du angesprochen hast, so in der Zeit, als ich dieses Jugendteam betreut habe, das ist natürlich was ganz anderes, weil du halt einfach eine ganz prägende Rolle auf das Heranwachsen dieser jungen Männer hattest. Oder ich hatte das. Ich hasse es immer, wenn Leute von Mann sprechen und über sich selber sprechen. Auch ein psychologisches Thema, das man mal beleuchten sollte. Das ist ein ganz anderer Punkt natürlich. Ja, okay. Frage an Andi. Welche Situation war für das Unternehmen MTMT sehr kritisch und existenzbedrohend? Weiß ich jetzt nicht.
Wahrscheinlich hast du es mal in irgendeinem Podcast so erwähnt, dass es so eine Situation gab oder so. Also so habe ich die Frage irgendwie interpretiert, dass du das vielleicht irgendwann mal so nebenbei gedroppt hast. Und der Benedikt, also aufmerksamer Hörer, ist halt so, was hast du damit gemeint?
Ist es jetzt,
vielleicht liege ich auch falsch.
Ist es bezogen jetzt, also müsste man auch differenzieren, oder? Auf diese Firma hier?
Ich denke, er meint das Gym.
Das Gym-Business?
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht.
Mein Corona war jetzt schon nicht so chillig fürs Gym.
Vielleicht Corona, wollte ich gerade sagen, ja. Also gerade die Unsicherheit von Corona wahrscheinlich. Also so, wo wir halt noch nicht wussten, was ist jetzt überhaupt los. Aber wir haben ja dann sehr schnell tatsächlich eine fast 70-prozentige Auslastung durch Outdoor-Trainings gehabt.
Und online, ja.
Und online, also von dem her haben wir da relativ schnell unternehmerisch gehandelt und halt die Leitplanken und Grenzen so ausgedehnt, wie man sie halt nur ausdehnen konnte. Und uns war das auch dann halt also relativ wurscht schnell. Und da gab es ja auch eben Auflagen, in denen wir uns bewegt haben, schon mit einer gewissen Dehnung dazu. Ja, aber das ist, glaube ich, so irgendwie die einzige kritisch. Wenn du mich jetzt fragst, also wenn ich jetzt nochmal das Wort kritisch, und jetzt könnte ich anfangen und nicht mehr aufhören, existenzbedrohend sehe ich nichts, außer vielleicht eben die Corona-Zeit in der Unsicherheit, die wir am Anfang hatten. Kritisch ist generell, glaube ich, so die Frage nach Dienstleistung und ihrer Skalierbarkeit und aus einem wirtschaftlichen Aspekt oder Gedanken heraus dann eben kritisch beleuchtet, ist es was, wo man viel Geld verdienen kann. Wenn man sich die Frage als Dienstleister stellt über das Why, dass man wirklich Lust hat, mit Menschen zu arbeiten, dass man Menschen helfen will, dann wäre das, glaube ich, ein Aspekt, den man kritisch beleuchten sollte. Und das ist ja auch einer, den ich allen Menschen, die zu uns kommen, mit diesen Fragen der Selbstständigkeit und so weiter immer mitgebe. Also die Endlichkeit der eigenen Zeit zu sehen, das ist ein kritischer Faktor. Und je länger man sich in diesem Feld bewegt, desto klarer wird einem das natürlich, logischerweise. Genau. Also es ist schon eine wichtige Überlegung. Willst du noch was dazu sagen? Situation kritisch für MTMT? Ah, vielleicht. Jetzt regnet es schon wieder. Das ist schon spannend, weil ich jetzt gerade dich anspreche und so weiter. Und weil ich jetzt gerade Dienstleister sein oder Dienstleisterin sein anspreche und Zeit, also zeitliche Kapazitäten. Es geht natürlich für mich als Unternehmer, als, ich sag mal, Teamleader immer auch darum, dass ich halt ein gutes Team habe. Wenn ich jetzt Leute habe, wie ein Quiz oder ein Basti, die halt einfach integraler Bestandteil des Coaching-Teams waren und auf einmal sind sie nicht mehr da, dann ist das natürlich eine kritische Phase, weil ich mich mit dem Thilo zusammen dann hinsetzen muss und einfach dafür sorgen muss, okay, wie werden diese Löcher gefüllt? Können sie überhaupt gefüllt werden oder sind es einfach halt dann Löcher, die bestehen, weil sie Individuen sind, die aber definitiv nicht mehr gefüllt werden können, sondern es gibt halt dann einfach andere Personen, die letztendlich in ihrer eigenen Möglichkeit die Unternehmung und das Team wieder an einen anderen Punkt bringen mit den Möglichkeiten, die diese Personen eben haben. Das ist eine kritische Überlegung, wenn man ein Team führt, logischerweise, wie in jeder Situation, ob jetzt beruflich oder ob man ein Sportteam begleitet, was auch immer. Das sind die Überlegungen, die man sich dann da machen muss. Also bricht ein Kontext zusammen, weil gewisse Individuen aussteigen und nicht mehr da sind. Und oder welche Notwendigkeit besteht, um das Teamgefüge auch dann für Dritte, also sprich für die Kunden und Kundinnen, die kommen, wieder so herzustellen und so zu sichern, dass sie halt genau die gleiche Sicherheit, die gleiche Überzeugtheit, das gleiche Momentum, den gleichen Vibe erhalten wie in einer Zeit, als ich ausgestiegen bin. Also bevor ich ausgestiegen bin, etc., etc., etc. Das sind, glaube ich, kritische Überlegungen, die man anstellen muss. Oder die ich angestellt habe und dauerhaft anstelle.
Jetzt nochmal zur Erklärung, damit du es auch verstehst. So, der Andi hat jetzt vom Gym-Business geredet.
Ja.
Also MTMT Gym als Personal Training Gym, das er zusammen mit dem Thilo gegründet hat. Und eben, es gibt das zweite Unternehmen, wo zum Beispiel dieser Podcast dazugehört. Ich meine, wir sind gerade an einem sehr kritischen Punkt, so, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich jetzt davon anfangen kann, weil dann können wir noch eine Stunde weiter podcasten. Und es artet aus in mehr als eben diesen Q&A-Podcast. Aber ich meine, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass der Punkt gerade nicht besonders easy ist und ein kritischer Punkt für dieses Unternehmen, das Online-Unternehmen, das Education-Unternehmen, logischerweise. Und mehr fällt mir da auch gar nicht ein, weil das ist halt einfach gerade das Thema für den Laden.
Ja, aber das kann man jetzt nicht aufmachen.
Also. Eben, also Ich habe gerade den Trump gemacht.
Nächste Frage. Auch an mich. Gab es eine Person oder ein, aber das kannst du auch mit beantworten, gab es eine Person oder ein Teilnehmer oder Teilnehmerin der Seminare, die bei deiner Frage, willst du es wirklich, dich total überrascht, verblüfft oder sprachlos gemacht hat?
Gehst du wirklich zu jedem Teilnehmer hin und stellst ihm die Frage?
Das wollte ich eben auch gerade erklären, Benedikt, das mache ich nicht, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe. Also tatsächlich habe ich schon Gespräche, also gerade bei der Abendveranstaltung, wo man ja ein bisschen lockeren Austausch pflegen kann, dann ist man irgendwann mal auch angedudelt, also wir zumindest, die Teilnehmenden, safe, meistens dann auch so ein bisschen und so. Und dann wird man natürlich intimer und dann in den Gesprächen, die man führt, da hört man ja relativ schnell raus, wie ernst die Menschen das meinen. Und ich sag dir eins, die Leute, die zu unseren praktischen Seminaren kommen, sind Praktiker und PraktikerInnen. Das heißt es so? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend besteht ja schon mal der Bock. Also willst du es wirklich? Das heißt, die Arbeit in der echten Welt, also in der echten physischen Welt, mit Bewegung, Menschen etwas Gutes zu tun, ihnen zu helfen, ihnen helfen zu wollen, der Haken ist schon gesetzt. Verblüfft oder, was war das andere noch? Sprachlos gemacht hat mich da noch nichts. Soll aber nicht bedeuten, dass nicht die einzelnen Charaktere, die bei uns waren, nicht famos waren. Also es gibt einfach definitiv Leute, die denen ich für ihre Zukunft extrem viel zuspreche, die ich kennengelernt habe auf Praxisseminaren oder in irgendwelchen Mentorships, die bei uns waren und so weiter. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, das sehe ich jetzt gerade wieder bei unseren beiden aktuellen Praktikanten. Die Frage, willst du es wirklich? Und was ich damit meine, ist ja tatsächlich, also jetzt, die Frage ist ja vor allem immer an Quiz gestellt worden. Der Quiz und alle Leute, die aus der Ära kommen, die haben immer die Frage bekommen von mir, willst du es wirklich? So. Und Leute, die diese Frage gestellt bekommen und die ich aber quasi vielleicht nur so einen Tag, zwei Tage bei mir habe, naja, die können mir was vom Pferd erzählen. Ob sie es wirklich wollen, das sehe ich in der Praxis, in der täglichen Arbeit. Und das ist genau so ein Ausschnitt, den kannst du auch in 6 Wochen Praktikum niemals abhaken. Das können dir Leute 6 Wochen lang in ihrer Praktikumszeit irgendwie erzählen und sagen, ja klar, ja klar, ja klar. Aber dann geh mal raus und dann mach's mal ein Jahr. Dann mach's mal 3 Jahre. Dann mach's mal 5 Jahre. Dann mach's mal 10 Jahre. Und dann kann man die Frage beantworten, willst du es wirklich? Und dann glaube ich es ihnen auch. Ich bin so, sorry, dass ich jetzt die Frage so beantworte, aber ich bin so, meine Antwort ist gebiased durch die Haltung der beiden aktuellen Praktikanten gerade. Und wenn ihr das jetzt hört, nehmt das mit. Das ist ein wichtiger Impuls für euch.
Und generell, also halt so dieses abgedroschene Action speaks louder than words ist halt sehr, sehr wichtig, auch bei dieser Frage. Also ja, willst du es wirklich eben, Leute können dir irgendwas vom Pferd erzählen. Das, was am Ende zählt, ist, handelt jemand, macht jemand die Sache und begibt sich da in auch teilweise halt unbequeme Situationen und macht trotzdem weiter und so. Das ist das Wichtige. Und eben, das kann man oft nicht beobachten in ein paar Wochen oder über ein Wochenendseminar. Ja. Logischerweise nicht.
Genau, genau.
Ich würde da noch dazu sagen, auch wenn die Frage nicht an mich ging, also ich bin immer wieder beeindruckt, was Leute, wir machen das ja jetzt auch echt eine Weile, also zum Beispiel Ex-Gruppen-Mentorship, so Shoutout, falls jemand zuhört, der da noch dabei war, was Leute, die damals so in unseren Anfängen irgendwie unsere Ausbildung gemacht haben, was die inzwischen so auf die Beine gestellt haben teilweise, ist tief beeindruckend.
Mhm, absolut.
So, also ich muss jetzt da keine Namen nennen, aber also Leute, die in der Zwischenzeit einfach ihr eigenes Gym oder sogar ihr zweites Gym aufgemacht haben, sich selbstständig gemacht haben, eine eigene Physiopraxis aufgemacht haben und so weiter, gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend.
Mhm, absolut. Also, deswegen versteht mich nicht falsch und so weiter. Wenn ich gesagt habe, mich hat niemand verblüfft oder sprachlos gemacht, aber das ist so, eben, Action speaks louder than words, also was im Nachgang dann passiert, das ist das Beeindruckende.
Oder auch auf Seminaren, wenn man halt so redet mit den Leuten und dann so merkt, was die halt schon machen oder was die schon auf die Beine gestellt haben, so Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen, da fallen mir vor allem ein paar ein, wo ich hier und da schon sehr, sehr beeindruckt war. Mhm. So, ja.
Letzte Frage für heute. P. Wenderski. Moin zusammen. Welche Tipps, Ideen oder Übungen habt ihr so im Kopf, um Schmerzen im Unteren vorzubeugen?
Im Unteren. Ja, ich finde es geil. Also wenn wir jetzt, weißt du, wenn wir nicht im unteren Rücken sagen, ist einfach nur der untere.
Vielleicht fehlt es aber nur, aber trotzdem passt es halt, oder?
Schmerzen im Unteren, das ist geil.
Tiefenmuskulatur stärken? Fragezeichen. Wie? Fragezeichen. Sportliche Grüße. Ja, genau.
Ich dachte, jetzt kommt noch so eine handliche Frage. Wir können sie ja trotzdem, also versuchen die, wir haben ja gleich ein Meeting in 3 Minuten. vielleicht trotzdem kurz beantworten. Also erstmal dieser Mythos der tiefen Muskulatur. Dass der sich immer noch hält, ist crazy. Ich erkläre euch kurz, woher dieser Mythos kommt. Also dieses Denken von, jemand hat Schmerzen im unteren Rücken, deswegen muss ich die tiefen Muskulatur trainieren, weil dann hat dieser Mensch weniger Schmerzen. Weil ich finde es sehr interessant, woher dieser Mythos kommt und noch interessanter ist, wie er sich weit über 30 Jahre halten kann. Es gab ein bisschen Forschung, so in den 90er Jahren, da wurde die Aktivität vom Transversus Abdominis untersucht, also der tiefen Muskel, der tiefen Chormuskel, wenn man so will, die unterste muskuläre Schicht, die wir da haben. Und da wurde untersucht, wie der aktiviert. Die eine Gruppe waren Leute mit chronischen unteren Rückenschmerzen, die andere war eine gesunde Gruppe. Und die haben das eben getestet, wann dieser Muskel aktiviert wird, mit einer willkürlichen Hebung des Arms. Das heißt, die Leute haben den Arm gehoben und dann wurde getestet, ob es irgendwie ein unterschiedliches Aktivierungsmuster vom Transversus Abdominis gibt. Und ja, es gab einen sehr, sehr interessanten Unterschied. Die Gruppe mit Schmerzen, wir fangen mit der anderen Gruppe an, die gesunde Gruppe, da hat dieser Muskel gefeuert, bevor sich der Arm überhaupt bewegt hat. Das heißt, antizipatorisch hat das Nervensystem gesagt so, hey, da kommt gleich eine Bewegung, wir müssen unseren Rumpf stabilisieren, so, weil der Arm geht hoch und damit wir nicht Balance verlieren, müssen wir diese Muskeln anspannen. Das macht unser Nervensystem antizipatorisch. Cool. Bei der Gruppe mit den chronischen Rückenschmerzen gab es einen zeitlichen Versatz. Das heißt, der Muskel hat nicht antizipatorisch gefeuert, sondern später erst gefeuert. Sehr interessantes Finding, super geile Studie. Das Problem ist jetzt nur, was daraus gemacht wurde. Und was daraus gemacht wurde, war ein klassischer Kausalitätsfehler. Leute haben gesagt, oder haben dann gedacht, die Leute haben Rückenschmerzen, weil der Transversus Abdominis zu spät feuert. Also müssen Leute mit Rückenschmerzen einfach ganz viel den Transversus Abdominis trainieren, die Tiefenmuskulatur. Dadurch haben sich Dinge etabliert, die sich auch bis heute halten, wie Bauchnabel einziehen und so ein Quatsch. Statisches Training, Rumpftraining und so weiter ist gut gegen Rückenschmerzen. Und was man halt nicht verstanden hat, ist, dass das nicht die Kausalität war, sondern höchstwahrscheinlich es eher andersrum ist, dass Leute, weil sie Schmerzen haben, eine gewisse muskuläre Inhibition haben. Und dementsprechend sind natürlich auch die Interventionen, die für gut gehalten wurden, dementsprechend hinfällig. Der Research zeigt inzwischen relativ klar, dass ein total unspezifisches Krafttraining viel besser ist, um gegen chronische Rückenschmerzen vorzugehen, als ein vermeintlich spezifisches Training der Tiefenmuskulatur. So, das wissen wir inzwischen. Von daher würde ich sagen, mach ein gutes Krafttraining, ein variables Krafttraining, in dem du vielleicht auch ein bisschen rausfindest, welche Positionen du meidest, wo der Schmerz getriggert wird, und dann versuch das Training so zu gestalten, dass du diese Positionen, die du eben vermeidest, dir langsam wieder erarbeitest, und generell deine Wirbelsäule in vielen verschiedenen Bewegungen und Positionen kräftigst gegen Widerstand.
Punkt. Mic drop. Ja. Und was ist mit der Position vom axialen Skelett und wie muss man die selber verstehen und so weiter und was kann man da draus machen?
Ich habe es geschafft, in 3 Minuten die Frage zu beantworten, inklusive kleine Geschichtslektion. Ja. Das machen wir jetzt nicht.
Ja. Ich glaube, das Wichtige, wie immer, hast du ja schon herausgestellt, Sachen können.
Variabel trainieren, variabel stark sein, widerstandsfähig sein. und nicht in Muskeln denken, so ich muss diesen Muskel oder diese Muskelgruppe, was auch immer dann noch zur tiefen Muskulatur dazugehört, trainieren, sondern mehr in Bewegen denken, welche Bewegungen kannst du trainieren, in welchen Bewegungen bist du schwach, in welchen Bewegungen fehlt dir Kontrolle, diese Kontrolle, diese Kraft zurückerlangen durch ein gut strukturiertes, progressives Training. Das ist immer der Weg. Jeder Profi arbeitet so, auf eine Art und Weise, in unterschiedlichen Ausprägungen, aber jeder Pro, jeder Gute im Game arbeitet, macht das.
Macht so.
Er macht es so. Und beim einen sieht es so aus, beim anderen sieht es so aus. Die Prinzipien, die dahinter stecken, sind immer die gleichen.
Ja. Also ich auch so, vielleicht auch so, nein, wir gehen gleich raus. Auch wichtig, nur nochmal, Prinzipien, die dahinter stecken, sind immer die gleichen, wenn man es halt verstanden hat. So, Create Exposure und sei nicht deppert, so, weil aus Quis Antwort könntest du ja auch irgendwie auch raushören, so, ja, ich mache halt einfach alles und so. Du musst dich schon langsam rantasten. Also wenn es eben, was du auch gesagt hast, wenn es so Positionen gibt, wo du sagst, ey, da bin ich unsicher, sonst was, dann gehst du da natürlich da einfach, vorhin haben wir vom gesunden Menschenverstand gesprochen, oder? Ist gleich Graded Exposure, so auch. Also.
Das will ich auch gerne. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem evidenzbasierten Physio, der hat gesagt, ja, Graded Exposure ist ja auch nicht evidenzbasiert, so. Da war ich so, okay, und also ich, in der Situation wusste ich gar nicht, was ich sagen soll, so. Habe ich auch nicht, dementsprechend nicht gut darauf reagiert. Aber das wäre so, ja, gesunder Menschenverstand ist auch nicht evidenzbasiert, oder? Also ja. Sollten wir den nicht anwenden.
Oh ja, das ist verrückt. Aber das ist das, was ich als Abschluss noch sagen will. Also so. Und dann versuche einfach viel zu können. Und dann wird es dir auch gut gehen. Oder es wird dir definitiv besser gehen. Da bin ich sicher. So, jetzt gehen wir ins Meeting rein.
Jetzt gehen wir ins Meeting
rein. Schön war's, ciao.
Danke für die Fragen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es sind geile Fragen. So, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar, diese ganzen Sachen und bis zum nächsten Mal. Okay, bye.